Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
Es ist kurz nach 12 und ich stehe hier im Lingener Studio der Ems Fechtewelle jetzt nicht mehr alleine. Ihr hört jetzt nämlich ein Mittagsgespräch zum Buch Dat wusst du nicht wetten. Auf Hochdeutsch, das willst du nicht wissen. Zu Gast habe ich die Autoren des Buches, Hermann Krüssel und Günther Kartmann. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke.
In eurem Buch Dat wusst du nicht wetten thematisiert ihr in erster Linie die Emslandlager Fersen und Fullen sowie die damit verbundene Erinnerungskultur. Wie kam es denn überhaupt dazu, ein Buch zu genau diesem Thema zu verfassen?
Zunächst mal die Neugier. Ich wollte von meinem Vater immer wissen, es gibt hier ein Lager oder gab ein Lager, es gibt eine Kriegsgräberstätte. Was sind die Hintergründe? Und mein Vater sagte jedes Mal, Dat wusst du nicht wetten. Ich wollte es aber doch wissen. Und ich war zufällig, als bei Putins Überfall auf die Ukraine 2022, wieder mal in der Heimat, an der Kriegsgräberstätte. Und da wurde mir klar, es sind Russen, es sind vor allen Dingen Ukrainer, die hier leben. Ist eigentlich was für Putin, der kommt natürlich nicht. Aber dann war der Grund klar, ich fahre mit Schülern dahin. Das ist ein Thema für heute. Und die Schüler aus Aachen kriegte ich von Esserwegen, von Fohlen und Fersen kaum weg, weil sie wissen wollten. Und dann war klar, da muss man was drüber schreiben.
Genau. Ja, bei mir war es auch ein privates Interesse. Natürlich gab es auch bei mir häufig die Antwort auf die Fragen, weil ich ja unmittelbar in einem Lager aufgewachsen bin. Was ist das? So, und dann war die häufigste Antwort, ach, da lass uns mal nicht drüber sprechen. Das willst du gar nicht wissen. So, aber mein Onkel, der sprach darüber und der erzählte mir die Geschichte, wie kanadische Alliierte unser Dorf befreit haben und erzählte mir auch, wo deutsche Soldaten auf die Kanadier geschossen haben. Ich suchte dort, fand dort ein Messer, was aber erst sehr viel später eine Bedeutung erlangte, nämlich als meine Eltern noch einiges loszuwerden hatten, mir Dokumente gaben, mir Bilder gaben und dann sehr viel mehr über die Geschichte erzählte und ich dann nach und nach auch mir klar wurde, dass ich nicht irgendwo aufgewachsen bin, sondern dort aufwuchs, wo sehr viel Nationalsozialismus gewesen war, in einem dieser Emslandlager.
Genau, in eurem Buch beleuchtet ihr ja sowohl die Innen- als auch die Außensicht auf die Emslandlager. Beginnen wir da jetzt mal mit der Innensicht. Wie haben die Gefangenen, eben ja auch aus aller Welt, das Leben in den Lagern konkret erlebt?
Dazu braucht man dann die Tagebücher. Die Italiener haben Tagebücher geschrieben. Es gibt 6, 7, die Tagebücher geschrieben haben. Sie sind nach Fullen gekommen als Kranke. Sie sind in ein Lazarettlager gekommen. Fersen ist etwas anders. Kann Günther besser drüber erzählen. Für beide gilt, der Hunger war ein ganz, ganz großes Problem. Auch die Bevölkerung außerhalb des Lagers 300 Meter entfernt hat das noch gehört, wie vor Hunger geschrien wurde. Was für Fersen gilt, Günther, sagst du vielleicht?
Ja, also bei mir war es natürlich auch ein wenig anders, weil die ganzen Baracken ja noch standen. Ich bin ja dort zur Schule gegangen. Der Raum war auch früher mal eine SS-Mannschaftsbaracke. Und es gab dort neben meinen Eltern auch noch andere Zeitzeugen, die dann mit mir darüber gesprochen haben, wie ich erwachsen war. Und sie hatten täglichen Kontakt ja mit der Wachmannschaft, mit den Gefangenen und wussten dort eigentlich sehr genau, was dort wie passierte. Aber man hat die umliegende Bevölkerung nie gefragt. So, und das hat auch dazu geführt, als das in unserem Buch sehr viele Geschichten stehen, die selbst Historikern unbekannt sind.
Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu Fullen. Es war aus italienischer Sicht das Lager des Todes, Campo della Morte. Und es sind allein 800 Italiener in Fullen geblieben.
Genau, für euer Buch habt ihr euch dann ja auch auf eine große Recherche begeben. Wie seid ihr da denn vorgegangen? Mit wem habt ihr da konkret gesprochen?
Die italienischen Tagebücher habe ich zunächst mal durch das Internet versucht zu bekommen. Die sind auch in Druck gegangen. Das erste war schon 1946 da. Das war die eine Quelle. Die andere Quelle, Nachkommen der Internierten. Ich habe den Sohn Giovanni Frisone, 1946 geboren. Vater war gerade 45 zurückgekommen. Ausfindig gemacht. Und er hat mir ein 600 Seiten dickes Tagebuch in Druck seines Vaters geschickt. Und da hatte ich jede Menge Quellen dann in dem Moment. ja, also bei mir ging es erstmal übers Internet, aber dann eben auch mit persönlichen Kontakten. Das ist sehr wertvoll.
Ja, also bei mir waren es dann natürlich viele Quellen, Dokumente, Bilder, die ich von meinen Eltern erhielt. Aber wer mir auch sehr geholfen hat, ist einer aus der Nachbarschaft, Heinrich Gelz heißt er, 96 Jahre alt, der das alles selbst noch miterlebt hat. Und wir haben mehrere Stunden zusammengesessen, wo ich Fragen stellen konnte. Und er hatte ein erstaunliches Gedächtnis, was der alles wusste. Das hat mir sehr geholfen.
Gerade eben haben wir schon über die Situation in den Emslandlagern und die Sicht der Gefangenen gesprochen. Wie war denn die Reaktion der Menschen hier im Emsland und im Ausland während der NS-Zeit? Was wussten Sie, was wollten Sie wissen? Wie sah das aus?
Wir sind eingeladen worden zu mehreren Vorträgen. Die Senioren in Fulln zum Tag der Befreiung von Auschwitz nach Twist zum Beispiel. Selbst das Gefängnis, die Justizvollzugsanstalt Fersen hat uns eingeladen. Man will also tatsächlich einiges davon wissen. Für mich persönlich von ganz großem Interesse, Italien hat eben auch sich gemeldet. Ich bin nach Italien gefahren, habe Frisone, Giovanni Frisone, dem Sohn eben, wie eben gesagt, von dem Zeichner das Buch übergeben. Francesco Manarano war dabei, der in Deutschland versucht, Gebeine zu finden von Italienern, um die nach Italien zu überführen. Und da kam einfach Deutschland, Italien. Da kam einiges zusammen. Ich will es ganz kurz mal sagen, nicht vergeben, ja, aber nicht vergessen. Das ist die italienische Sicht.
Ja, dem kann ich eigentlich nur Folgendes hinzufügen, was meine Eltern sagten. Solange ihr es nicht vergesst, kann es sich nicht wiederholen. Bei mir war das so, als dass bereits am nächsten Tag nach unserer ersten Buchlesung eine Gruppe von Dänen auf mich drauf zukam, was alles Kinder und Brüder von ehemaligen KZ-Gefangenen sind, die in Fersen waren, weil Fersen war vom November 1944 bis Ende März 1945 zusätzlich zu dem Kriegsgefangenenlager auch eine Außenstelle vom KZ Fersen. So, und die waren natürlich sehr froh darüber, jemanden zu finden, der sich dort auskannte. Holländer haben sich dann auch gemeldet zu unseren Veranstaltungen, und das nationale wie internationale Interesse in den Medien war eigentlich sehr groß. Das war für mich überraschend, weil ich gedacht habe, ja, man musste mich überzeugen, ich habe gedacht, das interessiert doch sowieso keinen.
Ein großes Thema, wenn wir über die Zeit der Gefangenenlager und der Emslandlager sprechen, ist ja auch eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, das Weitergeben von Wissen und eben auch Verantwortung. Wie hat sich denn die Aufarbeitung hier in der Region so entwickelt?
2011 Gedenkstätte Esterwegen, vorher gab es aber schon das Dokumentations- und Informationszentrum, jetzt wieder in Papenburg. Wir haben mit beiden zusammenarbeiten können, vor allen Dingen Joscha Hollmann muss man an dieser Stelle einfach mal nennen. Da wird weiter geforscht und da werden wir auch weiter zusammenarbeiten. Also das Interesse ist schon da. Ich selber würde mir wünschen, dass man nicht nur zum Hümmling fahren müsste, wenn man etwas erfahren will. Klar, man kann in dieses Buch jetzt gucken, aber dass auch an Ort und Stelle in Fulln, in Fersen Informationen da sind. Und Möglichkeiten gäbe es, man muss nur wollen.
Ja, also wer hier nach Spuren aus dieser Zeit sucht, der findet tatsächlich nicht viel. Auch in Esterwegen steht keine Originalbaracke, sondern in Fersen gibt es die, zwei. Und wenigstens eine davon sollte man als Lernort erhalten, vor allen Dingen für die jungen Menschen, weil sie wissen kaum etwas darüber. Das haben wir auch erfahren, als wir eingeladen wurden zu einer Gedenkveranstaltung in einem Lagerfriedhof Fersen und wir beide erkannten, nee, die wissen so wenig darüber. Sie sollten mehr an Fakten erfahren, um sich selbst eine eigene Meinung zu bilden.
Zur Ehrenrettung, das sind aber Schüler, die forschen, die wissen wollen und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz jetzt.
Genau, das waren jetzt so die Reaktionen hier in der Region auf die Emslandlager und die Aufarbeitung. Wie sieht das denn beispielsweise im Ausland aus? Da gab es ja auch viele Menschen, die eben im Emslandlager gefangen waren. Wie wird das da aufgearbeitet?
In Italien habe ich einiges gesagt. Da gibt es die Associazione Nazionale Reduce della Prigionia, das sind also die Menschen, die aus den Gefängnissen und Lagern, wie auch immer, zurückgekommen sind. Die Nachkommen gibt es heute noch und die sind eben auch interessiert an dieser Übersetzung. Das ist eine ganz offizielle Geschichte. In Dänemark gibt es eine Vereinigung auch von ehemaligen KZ-9-Gamme-Häftlingen. Die Nachkommen kommen immer wieder nach Fersen zum Beispiel, waren auch jetzt da. Man will mehr wissen und wie Günther eben gesagt hat, wenn dann die Gelegenheit da ist, dass man auch mal in eine Baracke gehen kann, eine Täterbaracke in Fersen, dann ist das schon sehr, sehr wichtig. Dann werden die sehr leise, sehr still und haben dann aber doch ihre Gedanken. Und sowas müsste eigentlich eine offizielle Gedenkstätte dann sein und nicht auf privater Initiative beruhen.
Ja, also ich kann das eigentlich nur bestätigen. Das Interesse im Ausland war eigentlich auch sehr viel größer, als wir erwartet haben. In Dänemark ist es ähnlich wie in vielen Ländern, die auch von den Nazis besetzt wurden, dass es dort nicht wirklich aufgearbeitet wurde. Und im nächsten Jahr haben wir eine Einladung schon erhalten, soll es im Landesmuseum in Kopenhagen einen Teil geben, der sich mit dem dänischen Widerstand beschäftigt, weil dort auch vieles unbekannt geblieben ist. Und wie geht's weiter? Ich habe derzeit auch ca. 3000 Seiten schon gelesen über russische Kriegsgefangene, die hier waren, weil die durften nicht hin. Das war ein absolutes Kontaktverbot. Und was ich also positiv schon mal mitnehmen kann, für die, die das große Glück hatten, bei den Bauern hier arbeiten zu können, für die war das eine Lebensversicherung. Es entstanden dort Freundschaften, die gerne wieder aufgenommen hätten, was bei den westlichen Kriegsgefangenen der Fall war, aber in der Sowjetunion gab es ein striktes Kontaktverbot.
Wer sollte sich denn jetzt abschließend euer Buch Det wusst du nicht wäten, wer sollte das lesen, wer sollte sich das zu Herzen nehmen, was erhofft ihr euch so durch die Veröffentlichung eures Buches?
Nein, ich mache jetzt keine große Werbung für das Buch. Jeder, der Interesse an dieser Vergangenheit hat, der einfach mal wissen will, oder sagen wir mal so, der will ich doch werden, der hat eine Möglichkeit nachzulesen. Und überlassen wir es dem Leser.
Ja, neulich fand ich einen Artikel da drin, in der Zeitung, wo es dann hieß, Lehrer sollten das als Pflichtveranstaltung machen, weil eben zu wenig bekannt ist. Von Pflichten halte ich eigentlich nicht so viel, weil da fehlt die innere Überzeugung. Aber es wäre schon ganz gut, wenn an Schulen dieses Thema diskutiert werden könnte. Und das Problem ist einfach die Zeit alt. Die meisten Zeitzeugen sind tot und in einigen Jahren werden das auch die Zweitzeugen sein. Wen will man dann noch fragen?
2021 ist der letzte Däne gestorben, am 8. Mai. Und 2023 ist der letzte Niederländer gestorben. Beide waren in Fersen. Es gibt sie nicht mehr.
Wir sind damit jetzt auch am Ende unseres heutigen Mittagsgespräches angekommen. Die Zeit der Emslandlager und die damit verbundene Geschichte war und ist ein bedeutender Moment in der hiesigen Geschichte. Umso dankbarer sollten wir allen Zeitzeugen und Interessierten sein, die ihr Wissen verbreiten und veröffentlichen. Vielen Dank erstmal an Hermann Krüssel und Günther Kartmann.
Wir sagen Dankeschön.
Dankeschön.